Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Podcast-Episode im Gesundsein-Podcast. Ich darf heute Morgen Angelika Wöppel-Wagner herzlich willkommen heißen. Hallo Angelika.
Guten Morgen, Stefanie, grüß dich.
Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich total auf unser Thema heute. Wir wollen heute darüber sprechen, was wir für die Prävention, für einen Kulturwandel in unserem Gesundheitswesen eigentlich alles tun können. Und vor allen Dingen wollen wir darüber sprechen, wie wir dieses Spannungsfeld lösen zwischen der Eigenverantwortung des einzelnen Menschen und aber auch der Verantwortung des Systems und wo sich die beiden am besten treffen. Und mit dir kann ich darüber ganz wunderbar sprechen, liebe Angelika, weil du mitten im Klinikalltag bist. Du bist verantwortlich für eine Klinik und ihr habt euer Konzept in den letzten Jahrzehnten sehr stark auf Prävention, auf nachhaltiges Gesundheitsmanagement, sage ich mal, umgestellt. Und das finde ich ein wunderbares Beispiel, von dem ganz viele lernen können, von dem wir uns ganz viel abschauen können. Vielleicht erzählst du mal deine persönliche Geschichte und wie du in dieses Gesundheitswesen und diese Rolle reingewachsen bist.
Oh ja, das ist eine längere Geschichte. Ich versuche sie abzukürzen. Ja. Also gegründet hat das Haus mein Vater, muss ich fairerweise sagen. Ich habe ein bisschen sozusagen Family-Bonus. Wollte eigentlich niemals ins Gesundheitswesen. Das war immer klar. Deswegen habe ich erstmal BWL studiert und dachte weit, weit weg. Und dann hat das Leben ein bisschen anders gespielt und ich kam vor 15 Jahren dann eben in der zweiten Generation in die Leitung der Klinik. Und wir waren damals noch sehr stark auf Onkologie spezialisiert. Schon immer mit dem naturheilkundlichen Bonus, also schon immer zu sagen, wir versuchen eigentlich die gesunde Seite zu stärken, was damals noch total ungewöhnlich war, in Krankheitsbildern so zu denken. Und ich habe dann irgendwann gedacht, es ist ja eigentlich blöd zu warten, bis die Menschen so schwer krank werden oder chronisch krank werden. Und ich habe auch oft gesehen, dass einfach Menschen schon viel früher was tun könnten, bevor sie irgendwelche Krankheiten bekommen. Und dann habe ich schon vor 10 Jahren eigentlich angefangen, so erste kleine Präventionsangebote zu machen. Das wurde so ein bisschen genutzt von Begleitpersonen in der Klinik oder wirklich so ganz, ganz, ja, das war einfach noch gar kein Thema so richtig. Und eigentlich durch Corona, muss ich sagen, kam dann so der richtige Wandel, dass wir gesagt haben, nee, und jetzt drehen wir den Hebel wirklich um und legen den Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit. Und wir haben dann angefangen.
Die Hufeland-Klinik ja wirklich eine, ja, ich sag mal, renommierte Präventionsklinik.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell das dann kam, dieser Wandel, aber es wurde unheimlich gut angenommen. Wir haben natürlich auch das Thema Fasten mit aufgenommen. Das ist natürlich auch ein Thema, was viele kennen, was schon lange irgendwie bewährt ist in der Prävention. Und wir haben das sukzessive weiter ausgebaut und sind inzwischen da echt toll aufgestellt. Wir sehen tolle Ergebnisse. Wir sehen die Menschen, die da sich begeistern lassen für Gesundheitsthemen, für Eigenverantwortung. Aber ich glaube, da geht halt noch viel mehr, ja.
Und das heißt, Onkologie, also der Schwerpunkt von Onkologie, den gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr, beziehungsweise ihr habt vielleicht noch onkologische Patienten, die aber zu euch kommen und dann eher diese Therapieangebote von euch wie Fasten zum Beispiel nutzen. Was wären noch so weitere Therapieangebote, die, sage ich mal, ganz beispielhaft so für eure Programme stehen?
Also ich muss insofern korrigieren, bei den onkologischen Patienten ist es so, dass sie eigentlich nach Abschluss ihrer Therapien, die ja oft sehr zehrend sind, zu uns kommen. Und da ist Fasten eigentlich eher weniger eine Option, sondern eher das Aufbauen des Körpers. Das muss ich einfach noch kurz klarstellen. Aber ansonsten ist es zum Beispiel so, dass bei rheumatischen Erkrankungen, ganz neu haben wir jetzt das Thema Diabetes mit im Programm, also Typ-2-Diabetes. Im frühen Stadium kann man das einfach durch Ernährungsumstellung, durch Fasten, durch Aufklärung, durch Sport tatsächlich einfach zurückdrehen.
Ne? Also das wenn man es auf dem Schirm hat, ne? Wenn man
ja,
das geht
genau.
In die falsche Richtung.
Mhm. Ja, und es fängt ja eigentlich beim Hausarzt an. Das heißt, der stellt fest, dass der HbA1c-Wert in einen bestimmten Graubereich kommt. Und die übliche Praxis ist dann eigentlich zu warten. Ne? Mhm. Und wenn der Diabetes dann da ist, dann kommt die Therapie. Und das ist eigentlich fatal. Ja.
Das ist fatal, weil in dem Moment haben wir eigentlich noch ein Zeitfenster, in dem man das ja rückgängig machen kann, indem man sich Jahrzehnte an Therapiekosten eigentlich sparen kann, an Folgekosten, wenn man einmal zum richtigen Zeitpunkt interveniert.
Genau.
Und dann aber natürlich auch dazu beiträgt, ich sag mal langfristig vielleicht auch eine Lebensstilanpassung mitzugeben den Menschen. Ne? Hier kommen wir schon ganz schön in die Diskussion rein, weil ihr jetzt als Präventionsklinik habt ein super tolles Angebot. Du hast gesagt, wir wollen uns der Prävention verschreiben. Wir wollen uns dem verschreiben, dass die Menschen ihren Körper mehr verstehen. Und damit also Gesundheit selbst managen lernen sozusagen. Und das ist sozusagen das, was du auch siehst, was das System mehr machen könnte, richtig?
Ja, und ich glaube sogar, wir müssten auch dazu übergehen, uns zu fragen, ist es denn überhaupt richtig, in gesund und krank zu denken? Weil ich sehe auch die
Gute
Menschen, die zu
Frage.
uns kommen, wer ist denn wirklich noch gesund? Also da fängt es an bei einem hohen Blutdruck oder bei steigenden Cholesterinwerten, wo ich sage, das ist ja eigentlich schon dieser Graubereich. Und der Graubereich ist eigentlich viel größer als die Gruppe, die rein gesund oder rein krank ist.
Ja.
Und selbst jemand, der krank ist, also nehmen wir wirklich mal den härtesten Fall Onkologie, der Mensch wird operiert und der Heilprozess ist ja trotzdem da. Ne? Also das ist ja nicht so, dass dieser Mensch nur noch krank ist. Ja. Und ich glaube, das auch mal aufzubrechen und zu sagen, vielleicht fängt da schon der Denkfehler an im System. Das wäre, glaube ich, mal
Also
der erste Schritt.
Schwarz-Weiß-Denken.
Ja, genau.
Also nicht nur in gesund und krank zu unterteilen, sondern anzuerkennen, es gibt da ein ganzes graues Spektrum, was dazwischen ist. Und häufig liegt das Problem einfach daran, dass wir dieses Spektrum im Grunde genommen nicht anschauen oder gar nicht versuchen zu bewerten, sondern wir warten halt auf die Marker, die dann irgendwann sagen, okay, jetzt ist Krankheit da. Wir schauen aber eigentlich nicht vorab, wo bewegen sich meine Werte hin? Ist es noch optimal? Ist es noch gesund? Oder ist es schon, ich sag mal, von der gesunden Baseline wegbewegt? Und auch da müsste man im Grunde genommen schon eingreifen. Wie ist es denn bei euch beispielsweise? Weil du hast gerade schon den Hausarzt genannt. Man muss ja diese Präventionsangebote dann auch wirklich verbinden mit diesen frühen Indikatoren, dass man weiß, okay, jetzt ist hier irgendwas nicht mehr ganz optimal. Wo kommen eure Patientinnen und Patienten denn am meisten her? Also wer schickt sie zu euch oder schicken sie sich selbst? Wie ist da sozusagen die Logistik?
Ja, ist eine gute Frage. Also sie schicken sich häufig selbst, weil die Menschen, die zu uns kommen, natürlich häufig schon belesen sind oder schon eine Affinität haben zu dem Thema Gesundheit oder Prävention.
Okay.
Beim Thema Diabetes ist es zunehmend so, dass tatsächlich die Ärzte schicken, dass sie sagen, wir haben da gehört, da gibt es ein Programm. Aber da bleibt es halt auch wieder bei dem Thema, wer kann sich's leisten, weil bisher zahlt das halt keine Krankenkasse und gar nichts. Und das ist ja auch das, wo ich immer sage, das ist für mich so paradox, weil wir haben, wie ich finde, sehr schlechte Präventionsangebote, die bezahlt werden, die aus meiner Wahrnehmung heiße Luft sind. Und es gibt so viel mehr, was man tun könnte in diesem Graubereich. Und da findet einfach gar nichts statt. Und deswegen die Hausärzte, die so ein bisschen da in die ähnliche Richtung denken, die fangen an zu sagen, schauen Sie mal, das und das und das könnte Ihnen gut tun. Ja. Und jetzt machen wir uns auch mal nichts vor. Jemand, der in so ein Prädiabetes reinrutscht, der tut sich unheimlich schwer, alleine zu Hause jetzt plötzlich zu sagen, ich ernähre mich jetzt anders. Ja?
Ja.
Also das ist unheimlich schwierig. Da muss man echt also ganz stark sein mental. Oft hat man auch die Familie im Gepäck, die vielleicht gar keine Lust hat, sich zu verändern. Und da muss man sagen, man braucht da wirklich Unterstützung einfach. Ja? Das ist sonst kaum zu schaffen eigentlich. Ja.
Ja, weil das, was ihr macht, wenn solche prädiabetischen Patienten zu euch kommen, dann müssen die einmal vom Arzt gesagt bekommen, das könnte gut für sie sein, weil jetzt kann man es noch umkehren. Dann muss der Patient sagen, alles klar, sehe ich ein, verstehe ich, mache ich, macht Sinn. Und vor allen Dingen, ich zahle es auch. Ja, das ist ja der nächste schwierige Punkt eigentlich, dass das nicht erstattet wird aktuell. Und dann kommt der Patient zu euch und kriegt natürlich nicht nur das richtige Essen, sondern eben auch noch, ich sag mal, mehr Kontext um die Krankheit, um die Krankheitsentstehung, oder? Was gebt ihr denn noch so mit, außer halt den Rahmen zu halten für die richtige Ernährung, um das umzukehren?
Also diese Patienten, wenn es denn medizinisch geht, die gehen auf jeden Fall in das Fasten rein. Das wird dann begleitet bei uns. Und ich sage jetzt mal, nach 5 bis 7 Tagen ist es ja so, dass wenn du fastest, fängt ja der Körper an, wirklich umzustellen. Also du hast plötzlich keinen Hunger mehr auf Zucker. Du bist also von diesem Zuckerkonsum weg. Das ganze Essverhalten ändert sich eigentlich automatisch und das finde ich das Tolle daran, weil es echt ein toller Startschuss ist für so eine Ernährungsumstellung. Dann bekommen natürlich diese Patienten eine engmaschige Betreuung durch einen Diabetologen, der dann auch wirklich erklärt, was ist eigentlich das Schwierige an dieser Krankheit. Und was viele ja gar nicht wissen, dass das schon im Frühstadium extrem viele Risiken mit sich bringt im metabolischen Bereich. Und die Menschen sagen, das wusste ich einfach gar nicht, weil sie tut nicht weh. Die Krankheit im Frühstadium, ja. Und das sind alles so Sachen, wo es ist schon so ein bisschen brainwashed dann auch. Ne? Die Patienten gehen wirklich raus mit einem anderen Bewusstsein, glaube ich, auch für das Thema Gesundheit. Und sie haben ein eigenes Sportprogramm, sie werden quasi individuell geschult. Und da ist auch das Wichtige, dass unsere Sporttherapeuten machen das im Einzelsetting. Also die hören sich an, wie ist der Alltag, wie viel Zeit ist da überhaupt, wie beweglich ist die Person überhaupt? Was macht ihr Freude vielleicht auch in der Bewegung? Und drehen dann auch ein Video für zu Hause, dass sie einfach sagen, das, was für diese Person gerade passt an Bewegung, ist schon wunderbar. Das müssen nicht diese 10.000 Schritte sein, das muss auch nicht das Fitnessstudio sein. Und da merken wir einfach, die Leute haben das Gefühl, wirklich individuell angeschaut zu werden. Ja, und es gibt keine Bewertung, es gibt keine Beurteilung. keine Abwertung vor allem, sondern wirklich zu schauen, was können wir jetzt für dich tun, dass du da rauskommst. Und ich glaube, das Einschneidendste ist, das Programm dauert 10 Tage und wir machen eine Blutuntersuchung am Anfang von diesen 10 Tagen und am Ende. Und allein schon diese Ergebnisse, die sich da verändert haben, das ist natürlich also der Booster schlechthin, zu sagen, ich bleib dran.
Das, was ich häufig in Gesprächen mit Menschen erlebe, ist zum Beispiel, dass sie denken, naja, jetzt habe ich irgendwie 20, 30 Jahre ungesund gelebt. Jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen, gesund zu leben. Das bringt doch alles gar nichts. So nach dem Motto, mein Körper ist doch schon kaputt. Ich bin doch schon krank. Und das Spannende finde ich aber, eben was du gerade gesagt hast, wie schnell der Körper eigentlich nach so einem Reset wieder auf einem ganz anderen Level an Gesundheit und Krankheit halt landet, eben viel weniger krank, viel gesünder. Und man kann sich dann ja nur vorstellen, also der Körper ist einfach wahnsinnig anpassungsfähig. Und wenn du ihm sozusagen die Bedingungen gibst, in denen er sich wieder erholen kann, in denen er heilen kann, dann ist er sozusagen eigentlich fast wieder auf Null. Und diese Chance, die sehen ja viele Menschen überhaupt gar nicht. Sie denken, sie können sich gar nicht vorstellen, wie sie nach einer Woche Präventionsklinik sozusagen bei euch, nach einer Woche Fasten oder was auch immer, wieder ganz anders, mit einem ganz anderen Körper, mit einem ganz anderen Geist wahrscheinlich auch wieder gehen, nach Hause gehen. Und das allein motiviert wahrscheinlich schon ungemein, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist so. Und vor allem, was, glaube ich, auch immer schön ist, dass sie einfach auch spüren, wie sich das Lebensgefühl verändert. Also wie ist es denn, wenn plötzlich der Bauch kleiner wird? Wie ist es denn, wenn ich plötzlich wieder, ohne aus der Puste zu sein, einen Berg hochlaufen kann? Wenn ich mir plötzlich Klamotten in einer Kleidergröße kleiner kaufen kann und mich wieder attraktiver fühle? Und was das Stärkste eigentlich, wie ich finde, immer ist, dass diese mentale Stärke zurückkommt. Also dieses Gefühl, ich habe diese Willensstärke, Dinge in die Hand zu nehmen. Und das haben viele verloren.
Mhm.
Und das hat ja nicht nur was mit Essen zu tun oder mit Lebensstil. Das zieht sich ja dann meistens durch alle Lebensbereiche durch.
Absolut.
Ja.
Mhm.
Und das gibt den Menschen unheimlich Rückenwind, dass sie sagen, jetzt bleibe ich auch dran. Ja.
Ja, dann entsteht einfach automatisch mehr Lebenswille, mehr Lebensfreude, mehr Lebenslust. Man zieht sich ja auch häufig zurück, ne? Wenn man sich nicht ganz fit fühlt. Dann isoliert man sich, dann ist man irgendwie einsamer, dann ist die Stimmung schlechter und dann hat das irgendwie so einen negativen Kreislauf, so einen Teufelskreis, den es dann annimmt. Und das kann man dann aber sozusagen über eine Intervention, die dann eben, wie du gerade beschrieben hast, dazu führt, dass man wieder mehr Lebensfreude hat, genau in die andere Richtung ausschlagen. Und das ist eigentlich genau das, was man eigentlich möchte, ne? Und du hast gerade schon mit dem, wie die Patienten bei euch reinkommen und wie sie dann wieder rausgehen, beschrieben, was möglich ist, wenn jetzt ein Gesundheitssystem, was auf Prävention fokussiert ist, Menschen unterstützen kann, die dann in Eigenverantwortung diesen gesunden Weg für sich eigentlich weitergehen. Das ist so ein bisschen der Optimalfall, würde ich sagen, ne? Also so sollte es funktionieren, frühe Erkennung, dann Intervention wie bei euch und dann geht der Mensch weiter mit einem neuen Lebensgefühl, mit viel mehr Verständnis für den eigenen Körper und eben auch mit dem Umsetzungswillen, ja, das einfach so weiterzumachen, weil das braucht es ja definitiv, Gewohnheiten zu verändern. Gerade wenn man dann wieder in die alte Umgebung zurückkehrt, ist schon auch schwer, ne? Weil man macht als Mensch ja schnell, was die anderen machen, was die Familie macht, was die Kollegen machen. Wie gebt ihr den Leuten da auch irgendwas mit, wie sie es dann wirklich schaffen, das im Alltag auch weiterhin umzusetzen? Ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich so das Schwierigste ist.
Ja, das ist schwierig tatsächlich, weil die so ein bisschen aus so einem Kokon dann rauskommen, wenn sie bei uns wieder gehen.
Mhm.
Aber natürlich arbeiten wir auch auf dieser Ebene zu sagen, was ist zum Beispiel emotionales Essen? Also was steht dahinter? Also diese Verhaltensmuster zu verstehen, führt dazu, dass wenn ich dann im Alltag bin und ich erkenne dieses Muster, dass ich dann schon mal sage, okay, stopp, was passiert hier gerade? Also früher habe ich es unbewusst gemacht, ja, kompensiert über Essen oder über Trinken. Und das zu durchbrechen alleine schon, das ist echt ein Riesenhebel. Und wir geben auch wirklich die Empfehlung, bindet eure Familienmitglieder ein, so gut es geht. Ja?
Ja.
Die müssen ja nicht alle mitmachen, aber zu sagen, mir ist das wichtig für meine Gesundheit, für mich selber, ich habe viel verstanden und begriffen. Und oft ist es auch so, witzigerweise, dass häufig sind ja Frauen die Vorreiter, die sowas anfangen. Und dass dann ein Jahr später die Männer mitkommen sogar, ne, und sagen, ich möchte jetzt auch mal mehr verstehen, was verändern, wie auch immer. Ja. Und
verstanden.
Das ist toll.
Und das heißt, die Patienten kommen auch häufig wieder zurück. Die machen
sehr
das
häufig.
Sozusagen erneut, weil sie das so ein bisschen wie ein, ich sag mal, Gesundheitsritual für sich, wie ein jährliches irgendwie dann so sehen. Mhm.
Und es ist auch so, was viele, glaube ich, immer denken, das sind jetzt nicht die übergewichtigen Ungesunden, die das machen, sondern das sind wirklich aus allen verschiedenen Schichten, alle verschiedene BMIs, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich querbeet. Das ist nicht dieser eine typische Gast oder Patient, der da zu uns kommt. Und das ist wirklich von der Aldi-Kassiererin bis zum Professor auch alles dabei, wo ich auch immer sage, ja, spannend. Also es ist eben nicht nur ein rein soziales Thema, sondern Menschen, die für sich beschließen, es ist mir ein wichtiges Anliegen, meine Gesundheit, die schaffen es irgendwie, da auch Zeit und Geld aufzuwenden, das zu machen. Ja,
ja. Ja.
Klar, dem einen fällt es leichter als dem anderen und ich finde auch, das ist ja genau mein Anliegen, zu sagen, das darf so eigentlich nicht sein. Ich finde, das müsste irgendwie anders geregelt sein.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass es, ja, dass es einfach viel mit der eigenen Willenskraft auch zu tun hat. Ja.
Ja, und hier wären wir genau bei dem Punkt, ne? Wie entsteht eigentlich diese Balance aus einem System, was Prävention betont, aber auch der Eigenverantwortung? Du hast dich wahrscheinlich des Öfteren schon über unser Gesundheitssystem, ich sag mal, aufgeregt, ja, wie es funktioniert, was dann teilweise erstattet wird, ja, auch an Präventionsprogrammen zum Beispiel, die dann aber eigentlich überhaupt nichts bringen. Lass uns doch da mal Einblick gewinnen in deine Perspektive darauf.
Ja, also was mich wirklich kolossal ärgert, das sind diese Präventionsreisen tatsächlich, weil ich mir das wirklich hinlänglich angeschaut habe und ich habe gesagt, meine Güte, was machen wir da eigentlich? Ja, die gehen ins Hotel, das sagen auch die Teilnehmer, ich habe es ja auch gefragt, da werde ich immerhin, wird es bezuschusst mit 250 Euro, ich gehe irgendwo ins Hotel, gehe da abends an die Bar, feiere ein bisschen mit Freunden und fahre nach 3 Tagen zurück. Ein bisschen Bewegungsprogramm dabei und fertig. Das mag für die 3 Tage, zumindest was die Bewegung betrifft, gut sein. Aber die Nachhaltigkeit ist ja gar nicht gegeben. Und dann denke ich mir, als wir das Thema mit diesem Prädiabetes bei der Krankenkasse vorgestellt haben, da war genau das Thema, dass sie sagten, ja, nee, wir haben ja schon was in der Prävention. Und da habe ich gemeint, ja, das stimmt, aber es ist nicht nachhaltig. Es wird ja auch gar nicht nachgehalten, wie effektiv es ist. Ja?
Mhm.
Und ich finde es auch in Ordnung zu sagen, wir bieten ein bisschen nach § 20 SGB-5 Sport- und Bewegungsangebote an. Das ist alles okay, dass man das macht. Aber ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir was anderes brauchen, weil die Krankenkassen sind leer, die Menschen werden chronisch krank und immer älter gleichzeitig. Und ich glaube, das genügt einfach nicht mehr. Und Entschuldigung, mein Yogakurs, das ist meine Entscheidung, ob ich den mache oder nicht, zahle ich vielleicht selber. Aber wenn ich eben wirklich an der Schwelle stehe zu einer chronischen Erkrankung oder ich habe einen Risikofaktor oder wie auch immer man das beschreiben möchte, und ich finde schon, dass es da bessere Programme geben müsste. Ja? Also
ja.
Lieber eine Stufe vorher etwas wegnehmen und so sagen, eine Stufe später einsteigen. Aber die Krankenkassen sagen ja auch, es gibt eben genau für diese Stufe nichts. Also es gibt keine Einsortierung dafür. Ja.
Ja.
Aber
ja,
es wäre auch Prävention. Ja?
Ja, absolut. Und anstatt, dass es einfach Disease-Management-Programme gibt, also eine Krankheit zu managen, sollte es ja eigentlich eine Pre-Disease-Management sozusagen Programm geben. Ja,
genau.
Genauso wie bei euch, dass man halt sagt, wir lassen diese Disease überhaupt nicht erst entstehen und wir finanzieren lieber ein Programm, ein längerfristiges Programm, was dann halt zu der langfristigen Prävention beiträgt, anstatt zu sagen, ja, die Krankheit kommt und dann managen wir sie, wenn sie da ist.
Genau.
Weil dann steigt die Mortalität, dann steigen die Mortalitätsrisiken, dann entwickeln sich Komorbiditäten, dann hast du einfach ganz viele Folgeprobleme, Folgekosten und im Grunde genommen wird das einfach nur größer, das Problem, ne? Und nicht kleiner, ja, oder klein gehalten.
Ja, also ich finde, das so gefühlt ist es so, dass wir eigentlich im Moment die Argumentation haben, und das war dann auch von der Krankenkasse die Argumentation, die Kassen sind leer, wir können nicht in neue Präventionsprogramme investieren. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das ist ja so ein bisschen die Denke, wir sparen jetzt an der Dämmung vom Haus, weil die Heizkosten so hoch sind. Da habe ich mir gedacht, also such diesen Fehler im System, ja.
Das und hast du sehr schön verglichen, weil das ist sehr einleuchtend, ja.
Ja, und so ist es aber am Ende des Tages auch, ja. Und ich frage mich dann immer, sehe ich das irgendwie zu trivial oder welche Berater sind da im Gange, die das irgendwie, ja, das nicht sehen letztendlich, diese Thematik, ja. Und da schlage ich schon die Hände beim Kopf zusammen manchmal und denke mir, meine Güte. Und ja. Schade für unser System auch letztendlich, was ja total gut ist. Und ich finde auch das Solidaritätssystem wichtig und richtig. Ja.
Ja, ja. Jetzt haben wir ja so ein Trendthema der Langlebigkeit. Longevity wird ja auf Englisch gerne gesagt. Und man müsste ja eigentlich meinen, hey, ist doch super, jetzt kommt irgendwie total viel Fokus auf dieses Thema, wie bleibe ich möglichst lange, möglichst gesund. Das müsste doch auch euch eigentlich so ein bisschen in die Karten spielen, oder? Wie siehst du das?
Ja, also ich bin ja mit dem Thema Longevity ein bisschen kritisch unterwegs. Das hat aber einen anderen Grund, weil es einfach ja, viele Tools drin hat, wo ich sage, ja, das ist so ein bisschen der moderne Ablasshandel. Wenn ich viel Nahrungsergänzungsmittel schlucke, kann ich leben wie immer.
Der moderne Ablasshandel.
Das sind so ein paar Dinge drin, die ich einfach kritisch finde, aber insgesamt gebe ich dir völlig recht. Da ist gerade eine Bewegung drin in diesem Thema Gesundheit und wie es auch immer heißen mag. Und wenn es am Ende Longevity ist, ist es Longevity. Das finde ich schon mal per se einfach gut und ich finde es einfach schade, dass diese Bewegung, warum auch immer das jetzt die Menschen gerade so begeistert, dieses Thema, dass es gar nicht ein bisschen aufgegriffen wird. Also wir sprechen jetzt wieder bei der Gesundheitsreform über Kürzungen, über Streichungen, über Tralala. Und ich denke mir, meine Güte, ein bisschen wie bei Kindern. Also wenn ein Kind sich doch für was begeistert, fördere ich das doch eigentlich und bremse es nicht aus mit Verboten. Und das kann ich nicht verstehen. Ja.
Ja, genau, weil jetzt kommt im Grunde genommen der Mensch, ne, oder die privatwirtschaftliche Seite und sagt so, hey, voll im Trend, wir wollen jetzt alle möglichst lange, möglichst gesund leben. Und da wird jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen, weil da könnte jetzt das System eigentlich sagen, alles klar, ich treffe jetzt hier einen Menschen, der irgendwie Bock hat auf Eigenverantwortung, auf Selbstwirksamkeit, ja, im Alltag und pro Gesundheit sozusagen zu leben. Und was würdest du jetzt an deiner, an der Stelle, wenn du jetzt Gesundheitsministerin zum Beispiel wärst, das fände ich ja ehrlich gesagt total toll. Was würdest du denn an der Stelle zum Beispiel machen? Hast du dir sowas schon mal überlegt? Du hattest bestimmt schon viele Ideen.
Ja, ich glaube, ich würde das System einfach total anders aufgleisen, sage ich dir ganz ehrlich. Und es fängt schon so ein bisschen auch bei den Ärzten an. Also diese Ärzteausbildung, dieses Thema, wie sehen Ärzte ihren Beruf eigentlich? Und ich bin ja auch der Überzeugung, dass auch Prävention in ärztliche Hände gehört, weil es eben immer diesen Graubereich zu Krankheiten gibt. Ich weiß, das finden viele ganz schrecklich, was ich da jetzt sage, aber ich stehe da auch wirklich dazu. Und ich würde einfach dieses Thema eine viel höhere Bedeutung beimessen, weil ich glaube, wenn es fängt bei den Hausärzten an. Und wenn die Hausärzte sozusagen einen guten Job machen, den können sie aber gar nicht im Moment machen, weil sie völlig überlastet sind. Und weil auch vielen wirklich die Haltung oder die Denkweise fehlt zu dem Thema Prävention. Vielen Ärzten ist es zu trivial, das Thema. Und ich würde wirklich in der Basis anfangen und sagen, wo docken denn die Menschen eigentlich an? Das ist der Hausarzt. Ja, und zu sagen, okay, und wie bringe ich denn jetzt vom Hausarzt das System in Gang? Entweder in eine gute Präventionsgeschichte oder in eine Verhinderungsgeschichte oder in ein sehr, sehr frühes Disease Management. Und ich glaube, das bräuchte es einfach mal, ne? Zu sagen, was müsste sich im System eigentlich verändern? Und trotzdem braucht es natürlich in der Medizin die Spezialisten für die schweren Krankheiten, keine Frage. Das will ich ja auch gar nicht abschaffen oder sehe das kritisch.
Ja.
Aber die Basis müsste anders aufgebaut sein. Und von da ausgehend, glaube ich, wenn das System eine gute Verteilungsfunktion macht, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, was braucht es wirklich im Präventionsbereich? Welche Kategorien braucht es eigentlich im Gesundheitssystem? Sind die Kategorien, die wir noch haben, überhaupt richtig? Also wieder Stichwort Krankheit und Gesundheit und dazwischen gibt es nichts.
Mhm.
Und ich glaube, das wäre bestimmt viel Arbeit und das wäre auch nicht einfach, aber ich glaube, es braucht es. Ja.
Ja. Und auf der anderen Seite eben der Mensch. Ich habe in Deutschland häufig das Gefühl, dass wir, gerade weil wir so ein super tolles Gesundheitssystem haben, dass der Mensch häufig denkt, ich source das so ein bisschen aus, ne? Meine Gesundheit. Also ich habe halt meinen Hausarzt und der misst, ja, meine Blutwerte, mein Herz-Kreislauf-Gesundheit etc. Und wenn dann irgendwas ist, dann gibt er mir halt was. Dann gehe ich zur Apotheke, hole mir ein Medikament und das ist so der Gang, ja, der monatliche oder quartärliche Gang vieler Menschen. Was glaubst du, braucht es auch da einfach so ein Umdenken anzustoßen in der breiten Masse wirklich? Weil ich habe immer das Gefühl, Longevity ist jetzt das eine, aber ich glaube, es interessieren sich auch definitiv nicht alle Menschen für Langlebigkeit. Viele Menschen leben einfach im Hier und Jetzt und sind damit auch sehr zufrieden. Und nichtsdestotrotz müssen die einem ja sozusagen, wenn wir Prävention, ich sag mal, größer gestalten wollen, einem auch da irgendwie so die Hand geben. Wie glaubst du, könnte das gut funktionieren?
Ja, so ein schönes Beispiel ist, Nina Ruge war, wann war das ungefähr, vor einem halben Jahr in Bad Mergentheim, hat einen Vortrag gehalten über das Thema Longevity und die Halle war voll. Und es waren, glaube ich, 2000 Besucher. Ich weiß gar nicht, wie viele reingehen in diesen Raum. Und es war wirklich spannend, weil ich mir dachte, ach, schau an, das wäre vor ein paar Jahren noch leer geblieben, der Saal. Und ich glaube, es geht schon damit los, wenn wir in der Klinik halten, wir auch Vorträge über das Thema Blutwerte, über das Thema Longevity, die sind immer voll, die Leute kommen. Ich glaube schon, dass es auch ganz viel Unsicherheit gibt durch das Longevity, weil jetzt ist ganz viel auf dem Markt plötzlich. Also die Abnehmspritze für alle, Nahrungsergänzungsmittel, ja. Also es gibt ja gerade Eisbaden, dann gibt es hier die ganzen Wearables und so weiter. Also der klassische, ich sage jetzt mal Otto-Normalverbraucher, der fängt erst gar nicht an, weil er sagt, boah, ey, das ist so viel, ich weiß ja gar nicht, wo ich da anfangen soll.
Fehlt die Orientierung, ja.
Es fehlt die Orientierung. Also damit geht es ja schon los, zu sagen, viel hilft viel, ist ja auch bei Prävention nicht so. Und zu sagen, wie bringen wir da einfach einen guten Pfad hin, wie erreichen wir die Menschen auf einem ganz, ganz einfachen Niveau in einem ersten Schritt. Und das ist so ein bisschen diese Pyramide, die Pyramide sagt es ja auch. Am Ende des Tages ist auch Prävention was sehr Individuelles. Ja, du kannst alles machen, was da angeboten wird am Markt, aber ob es dir wirklich hilft, ist ja eine ganz andere Frage. Und deswegen braucht es da, glaube ich, auf einer ganz niederschwelligen Stufe die Möglichkeit, dass Menschen erstmal verstehen, wo stehe ich persönlich? Ja, was brauche ich eigentlich jetzt gerade, um für meine Gesundheit weiterzukommen? Und das muss nicht teuer sein und das muss jetzt auch gar nicht gleich das Blutbild für 500 Euro sein.
Genau.
Und das gibt es aber gerade nicht. Dieses Angebot gibt es nicht. Der Hausarzt macht ein kleines Blutbild im besten Fall, wenn du Glück hast, vielleicht noch ein großes Blutbild, erklärt aber auch nichts davon, weil er gar keine Zeit hat. Ein paar Werte sind irgendwie mit einem Ausrufezeichen hinten dran und dann denkt sich der Patient, naja gut, wird schon nicht so schlimm sein. So, und dann ist es fertig. Ja,
ja, ja. Das heißt, du siehst diese Arbeit zwischen diesem, sehr advanced Longevity sozusagen, ja, dass man da wirklich ein sehr detailliertes Blutbild macht, was auch sehr teuer natürlich dann am Ende ist. Das siehst du schon in der Hausarztpraxis, ja, dass da wirklich der Fokus auch gelegt wird auf die einfachen Lebensstilinterventionen und eben diese individuelle Analyse, was brauche ich eigentlich, ne? Was ist bei mir zumindest das Problem? Habe ich zu viel Stress? Esse ich emotional? Habe ich zu wenig Bewegung? Würdest du das so dort ansiedeln wollen in der Hausarztpraxis oder glaubst du, dass es dazu nochmal andere Anlaufstellen braucht?
Ja, ich glaube, es wird ja gerade propagiert, das in die Apotheken zu verlagern. Das finde ich irgendwie nicht sinnvoll, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube schon, dass das, wie gesagt, in die Medizin gehört. Aber da fängt es eben an. Die ersten Universitäten fangen jetzt ja an, das Thema integrative Medizin als Vorlesungsblock einzuführen. Ja. Also wenn ich mich mit Ärzten unterhalte, und das tue ich sehr viel, dann stelle ich einfach fest, dass vor 10 Jahren wurde ich total belächelt für orthomolekulare Medizin. Die haben gesagt, was macht ihr denn für einen Käse bei euch da? Heute mit antioxidativem Stress und so weiter stellt man schon fest, ah ja, okay, da ist ja doch eine Daseinsberechtigung, Vitamin D, Omega-3 und so weiter. Also es braucht ja wirklich dann auch, also die Frage ist ja wirklich, was ist ein gutes System? Was braucht es überhaupt für den Einzelnen? Was ist bezahlbar? Und natürlich geht immer mehr. Das ist dann auch da wieder das Thema, wer kann sich's leisten und wer nicht. Aber was braucht es in der Basis? Und das erstmal zu definieren, was wären denn eigentlich gute Werte? Um zu sagen, die Person ist jetzt erstmal fein oder es wäre gut, wenn sie das und das ergänzend machen würde.
Ja.
Und jetzt nehmen wir mal den klassischen Prädiabetiker. Natürlich kann der so ein Programm machen wie bei uns. Das ist dann schon wieder die sozusagen Königsklasse. Aber man könnte ja auch sagen, okay, der Patient hat diesen Prädiabetes, der bräuchte jetzt mal eine Ernährungsberatung, vielleicht die ihn auch ein bisschen begleitet. Der bräuchte einen Sporttherapeuten, der mit ihm zusammen ein Programm entwickelt und einfach ein bisschen Begleitung dabei. Ja? Das könnte ein Programm sein. Jetzt weiß ich natürlich, so gut kenne ich jetzt die Strukturen auch nicht alle im Gesundheitssystem, aber einfach mal sich hinzusetzen und zu sagen, wir nehmen mal ein leeres Blatt und überlegen uns mit dem Wissen von heute, was wäre eigentlich ein gutes Gesundheitssystem? Und das machen wir aber nicht. Wir fangen immer an diesem alten maroden System an irgendeiner Schraube rumzudrehen.
Und die Löcher zu stopfen sozusagen.
Genau. Genau.
Und dann immer irgendwelche, ich sag mal, schnellen Lösungen zu schaffen, anstatt dann wirklich nachhaltig mal langfristig eine Vision zu haben. Und das fehlt mir ja persönlich. Wir hatten jetzt gerade, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, eine große politische Diskussion, Angelika. Vielleicht hätte ich früher den Aufnahmeknopf betätigen sollen. Dann hätten die Hörerinnen und Hörer hier noch ein bisschen mehr von uns mitbekommen. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, trägt dieses große Thema auch in diese ganze Gesundheitsthematik rein, nämlich, dass es da einfach an Visionen für die Zukunft fehlt. Ja. Und wir kriegen ganz viele Narrative auch in puncto Gesundheit jetzt, siehe Longevity aus den USA beispielsweise. Wir können aber unser eigenes Bild eigentlich uns malen. Ja? Wir haben in Europa schon seit ganz langer Zeit ganz großartige Mediziner, die auch ganz viel präventiv gearbeitet haben und geforscht haben. Nur auch da, ne, das gerät häufig in Vergessenheit. Und viele Leute sagen ja auch, Longevity, so ein Quatsch, das ist ja schon immer da gewesen, diese Idee, ja, von einem langen, gesunden Leben. Ist jetzt schön, dass es einen neuen Anstrich kriegt. Und mein Gott, wenn es das braucht, damit es mehr Aufmerksamkeit bekommt und das Thema wieder cool wird, dann sei es so, dann heißen wir das hier herzlich willkommen. Aber wir bräuchten eigentlich eine, ich sag mal, neue Gesundheitskultur, die aber auch auf unseren Werten, auf unserer Geschichte irgendwie beruht und auf den, ja, ich sag mal, dem medizinischen Wissen, was wir schon sehr, sehr lange hier in Europa auch haben. Und das finde ich sehr schön, dass ihr das in eurer Klinik auch bereits so umsetzt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn ich jetzt auf einer grünen Wiese stehen würde, dass die Hausärzte beispielsweise, ich weiß es zumindest auch aus meinen Gesprächen mit Hausärzten, die arbeiten sehr gerne präventiv, weil die wollen ja eigentlich eine sehr gesunde Praxis haben. Die wollen, dass es den Leuten, die zu ihnen kommen, gut geht. Ja, die wollen nicht, dass die kommen und ja, mehrere Krankheiten entwickelt haben über die letzten Jahre, in denen man sie begleitet hat. Das ist ja eigentlich schade und auch frustrierend. Ich glaube deswegen, das ist auch nicht der Grund, warum die meisten Ärzte arbeiten. Klar, wie du gesagt hast, es braucht Chirurgen, es braucht auch dieses reaktive Gesundheitssystem und darin sind wir auch sehr, sehr gut. Aber es fehlt eben an diesen präventiven Strukturen. Und ich finde, so wie ihr es macht, sehr, sehr schön, weil ihr euch mit den Menschen in der Mitte trefft. Und genau so kann es, glaube ich, nur funktionieren. Man kann weder nur auf die Eigenverantwortung setzen, noch kann man nur aufs System irgendwie setzen, weil da rechnet sich wahrscheinlich auch der Präventionscase für Krankenkassen nicht. Deswegen finde ich eben diese Eigenverantwortung auch so ein sehr, sehr wichtiges Element, worüber es sich lohnt zu sprechen, ja.
Ja, und ich glaube schon auch, dass es nur dann sinnvoll ist, wenn es auch ein Stück weit den eigenen Geldbeutel tangiert. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, weil ich glaube, wenn ich alles bezahlt bekäme von der Krankenkasse, dann hätte das keine Wertigkeit. Und das heißt ja nicht, dass ich alles zahlen muss, aber ich denke schon, dass es auch da sinnvoll ist, sich hinzusetzen und zu sagen, was ist da vielleicht ein guter Mittelwert oder was, welche Eigenbeteiligung wäre sinnvoll. Ja? Mhm. Da geht es nicht ums Bestrafen, aber es geht darum zu sagen, wenn ich selber etwas investiere, dann achte ich da ja auf, ist wie bei allem. Das ist schon psychologisch investiert.
Genau. Ja. Man hat selber was von seinem Geld gegeben und dann will man irgendwie auch, dass davon was bleibt. Man will automatisch, dass es ein gutes Investment war, ne?
Genau.
Würdest du das denn auch anwenden auf Krankheitskosten beispielsweise? Also würdest du auch sagen, du fändest es auch gut, wenn auch im Krankheitsfall mehr Kosten selber getragen werden müssten, weil auch da sozusagen dann die Kehrseite davon spürbarer wäre, die Konsequenz?
Ich würde es wahrscheinlich anders handhaben. Ich würde sagen, wenn jetzt jemand in einem frühen Stadium, jetzt nehmen wir wieder diesen Prädiabetes, weil der einfach sehr leicht zu messen ist, wenn der aufploppt und die Person aber nicht bereit ist, etwas zu verändern, dann würde ich schon dazu übergehen zu sagen, entweder ändern sich dann die Krankenkassenbeiträge für diese Person, weil klar ist, der wird krank und der wird teurer werden für das System. Das wäre schon ein Modell, wo ich sage, das sind ja erwachsene Menschen und wenn ich mich dazu entscheide, dass ich keine Lust habe, etwas zu verändern, ja, dann zahle ich halt mehr. Ja.
Und dann gibt es ja ganz viele Leute, die jetzt aufschreien und sagen, das kann man nicht machen.
Doch, kann man. Weil ich finde, ganz ehrlich, wer trägt es denn? Das tragen dann die Menschen, die genau das tun, Geld für ihre Gesundheit ausgeben. Die tragen dann andere, die nicht bereit sind, irgendetwas zu investieren. Und es ist auch Solidarität. Also zu sagen, bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, und das ist einfach dann ein überschrittener Punkt. Im Moment ist es aber so, dadurch, dass das ja gar nicht erfasst wird, kann ich das ja gar nicht irgendwie einkategorisieren. Sondern ich warte halt, bis die Person krank ist, dann kommt die Krankenkasse, wie der Name ja auch heißt, und dann zahlt sie halt auch. Ja,
ja, genau.
Ist ein Fehler im System, glaube ich. Ja.
Ja, absolut. Ein System funktioniert so, wie man die einzelnen Mitspieler eben incentiviert oder desincentiviert. Gewisse Handlungen zu übernehmen. Ich als Volkswirtin schaue immer so auf alles irgendwie. Und man formt halt die Entscheidungen eigentlich. Ne? Und das ist schon, wie du sagst. Also wenn ich weiß, ich kann jetzt einfach weiter so leben und Gesundheit ist ja auch so abstrakt, ne? Gerade langfristige Gesundheit. Es ist ja ganz schwer, sich vorzustellen, wenn ich jetzt heute, morgen, übermorgen so weitermache wie gerade, dann geht es mir in 10 Jahren schlecht. Heute geht es mir ja noch relativ gut, mit Medikamenten zum Beispiel. Warum sollte ich also was ändern? Das heißt, man müsste dann im Grunde genommen ins System übersetzen, dass der Mensch es eben heute schon spürt. Ja? Wenn er nichts ändert, ist es nicht so gut für mich. Und das geht eben ganz gut über diese finanziellen Mechaniken, Anreize, aber auch eben, also ich sag mal ganz, ganz salopp jetzt Bestrafungen im Grunde genommen, ja. Wenn du nicht bereit bist, was zu verändern, dann wirst du halt mehr kosten und davon musst du auch einen Teil der Kosten tragen, ja.
Ja, man könnte da ja auch wie beim Zahnarzt ein Punktesystem einführen, ne? Also zu sagen, ja, was tut die Person für ihre Gesundheit und welche Marker sind da relevant? Ich meine, ja, das ist jetzt nicht schön, das zu sagen, aber ich finde, wir in Deutschland haben uns einfach angewöhnt, über die Jahre die Verantwortung immer abzugeben an andere.
Ja.
Und es ist einfach nicht zeitgemäß, glaube ich. Und wenn wir das System in irgendeiner Form retten wollen, und ich finde unser System, ich sehe es in Amerika, wir hatten lange amerikanische Patienten, die eben nicht so ein Krankheitssystem haben. Ich bin Gott froh, dass wir eins haben. Und wenn wir das erhalten wollen, und ich finde, ein Unfall kann passieren, eine Krebserkrankung kann passieren, was weiß ich, alle möglichen Krankheiten oder Unfälle können passieren. Und ich finde, dafür ist so ein System echt Gold wert. Ja, weil es kann ganze Existenzen zerstören am Ende, von diesen persönlichen Schicksalsschlägen abgesehen. Und das mal wieder bewusst zu machen den Leuten. Und im Moment strapazieren wir dieses gute System auf eine Art und Weise, das kann ich gar nicht begreifen. Ja.
Mm-hmm. weil eben vieles dieser Kosten eben lebensstilbedingt ist und Krankheitskosten verursachen. Ich zitiere da immer gerne die Zahlen für ernährungsbedingte Erkrankungen. Die Berechnungen belaufen sich bei, ich glaube, medizinische direkte Kosten 16 Milliarden Euro jedes Jahr in Deutschland plus indirekte Kosten bis hin zu 36 Milliarden Euro jedes Jahr in Deutschland. Und dann unterhalten wir uns halt oder halten uns auf in der Politik auch mit den gesetzlichen Krankenkassendefiziten von 6 Milliarden. Und wenn man das aber mal in Relation stellt, dann sieht man, was an der einen Stelle eigentlich so zu retten wäre, ne? Zu sparen wäre, wenn wir uns darum mehr kümmern würden. Und ich glaube, das ist eben auch ein gutes Argument für die Prävention und für Klinikmodelle wie eures, ja, was ich nochmal betonen will, ja.
Ich glaube halt, weißt du, am Ende des Tages ist es natürlich auch so, der Politiker, der wirklich etwas verändern würde im Gesundheitssystem, der macht sich natürlich erstmal nicht beliebt. Ja, ist völlig klar. Und wahrscheinlich wird er in seiner Amtsperiode das sozusagen die Früchte von dem, was er da in die Wege leitet, nicht mehr erleben. Aber ich glaube, davon müssen wir auch mal wegkommen, von Legislaturperioden und von Horizonten von 4 Jahren, weil ich glaube einfach, die Schritte, die man braucht, ja, die sind längerfristig. Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, ich glaube, dann wird es irgendwann nochmal eine ganz andere Richtung abdriften, letztendlich. Ja,
ja, absolut. Denn ich meine, was haben wir jetzt aktuell für eine Situation, sowohl also in der Gesundheitsversorgung zumindest, entsteht halt immer mehr dieses Zweiklassensystem, weil du halt das Problem hast, dass Ärzte sagen, ich lasse mich hier in diese Leitlinien, in diese Kostenerstattung nicht mehr reinquetschen. Das ist nicht sinnvoll, was wir hier tun. Du bist ja auch sozusagen immer im Austausch mit Ärzten. Wie erlebst du das? Also wie erlebst du das in einem Dialog mit Ärzten aus eurer Klinik, aber eben auch aus anderen Häusern oder auch Praxen?
Ja, gerade in den Praxen ist es schon fatal. Also da ist der Frustpegel teilweise sehr, sehr hoch. Und genau, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, weil die Ärzte oft das Gefühl haben, also es gibt, glaube ich, keinen anderen Beruf, wo jemand, der Akademiker ist, so stark gebunden ist, entweder von Krankenkassenvorgaben oder wirklich von Leitlinien, also wer da alles mitspricht in diesem Markt, ist ja immens, ja. Und da darf man sich auch nichts vormachen, da ist auch ein Wahnsinnsgeld drin in diesem Gesundheitsmarkt. Und da muss man einfach hinschauen und sagen, okay, welche Einflussströme haben wir hier eigentlich? Und welche sind gut und welche sind vielleicht weniger gut? Oder sollten nachrangig vielleicht erst beeinflusst oder Einfluss nehmen auf das Thema und auf die Diskussion? Und mir tun die Ärzte da häufig auch leid. Und ich frage mich schon, was kann einen heute dazu bewegen, noch Arzt zu werden oder Medizin zu studieren, ja, in dem System? Weil es ist wirklich, ja, es wird wirklich einem madig gemacht auch ein bisschen. Ich glaube, Ärzte brauchen wieder mehr Luft zum Atmen, mehr Freiräume, mehr Freiheit in dem, was sie tun. Und das ist, ja, sage ich jetzt, ich glaube, da müsste man wirklich anfangen bei diesem Beruf des Arztes und wie er arbeiten soll in Zukunft auch. Ja.
Und was ich auch wichtig finde, ein Punkt, den du vorhin gemacht hast, das Medizinstudium, das umfasst heute beispielsweise ja keine Ernährungswissenschaften beispielsweise, also wenig Präventionsthemen eigentlich. Wie bildet sich das zum Beispiel bei euch in der Klinik auch so ab, dass ihr die Ärzte nur irgendwie nach Weiterbildung dann einstellt oder die selber irgendwie ausbildet? Wie glaubst du, müsste man das gestalten, auch das Medizinstudium?
Ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst. Wir haben ja vor 2, 3 Jahren eine Ärztin bekommen von der Uniklinik und die hat einfach gesagt, ja, witzigerweise hatte sie mit 16 Jahren bei meinem Vater ein Praktikum gemacht in der Klinik und hat gemerkt, dass sie in der Uniklinik nicht mehr weitermachen möchte, so wie sie da arbeiten muss. Und hat sich dann beworben und das ist wirklich mega, muss ich jetzt sagen, den Begriff, mit ihr zu arbeiten. Sie macht quasi stetig Fortbildungen. Ich meine, sie ist auch Gynäkologin und macht schwerpunktmäßig das Thema auch Wechseljahre. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Und die blüht wirklich wahnsinnig auf in diesem Thema und sagt, meine Güte, was für ein Feld und wie viel Spaß das vor allem auch macht, wirklich mit den Patienten zu arbeiten oder mit den Gästen, sagen wir ja bei uns. Und wirklich hinzuschauen, zu sagen, hier, das braucht es jetzt hier gerade für diese Person und so weiter. Also das ist die Menschen oder die Patienten, die Ärzte, die zu uns kommen, die haben natürlich schon auch genug vom System und sagen, ich möchte einfach anders arbeiten. Ich möchte so nicht weitermachen oder ich mache einen anderen Beruf. Das ist schon so. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, weil wir arbeiten einfach anders bei uns in der Klinik und der Rest gibt sich dann einfach mit der Zeit. Ja.
Ja, das ist schön zu hören, dass es solche Geschichten gibt, weil, wie du sagst, es gibt eben nicht nur Patienten oder Menschen, die merken, dieses Gesundheitssystem, diese Versorgung finde ich irgendwie unattraktiv. Ich suche mir jetzt selber was für mich irgendwie passt, was mehr Prävention beinhaltet. Und gleichzeitig gibt es dann natürlich auch die Fachärzte, also die Ärzteschaft, die sagt, kein Bock mehr, ich will anders arbeiten. Und diese Gruppe, die tut sich jetzt sozusagen zusammen. Und das Blöde ist, wenn jetzt natürlich das Gesundheitssystem und die Erstattung, die Krankenkassen nicht nachziehen, dann haben wir eben diese zweigeteilten Systeme, ne? Das eine System, was auf Prävention setzt und was sich nur Leute leisten können, die eben bereit sind, dafür privat zu zahlen. Also bereit, aber auch vielleicht in der Lage, ja, das zu zahlen. Und auf der anderen Seite eben die Leute, die nicht bereit sind, das zu zahlen oder das nicht zahlen können, die müssen dann sozusagen in das andere Reparatursystem geschoben werden, wenn es dann zu spät ist. Das, finde ich, hat mit, ich sag mal, unserem Grundgesetz und irgendwie im Kontext von Humanismus und wir wollen irgendwie ein würdiges, respektables Leben hier alle führen können, das geht doch einher mit Lebensqualität, mit Gesundheit, mit einem gesunden Körper und Geist. Und das finde ich so schade, dass wir das irgendwie so hinten anstellen, diese Veränderung.
Ja, und hinzu kommt ja auch noch, was man inzwischen ja auch weiß, dass eben leider das Thema Lebensstil ja auch viel wirklich mit sozialen Faktoren zu tun hat. Ja. Das heißt, was tue ich damit mit dieser Entwicklung? Die Gruppe, die es eigentlich am dringendsten bräuchte, eine gute Prävention, die fallen komplett durchs Raster. Wenn das so bleibt, das System, wie es jetzt ist, dann sind die Menschen, die sowieso schon gesünder leben, in der guten Gruppe drin sozusagen. Und die es dringend bräuchten und das System leider dadurch auch sehr belasten, die bleiben in der anderen Gruppe drin. Inklusive der Kinder, die danach kommen und eben auch schon, das sieht man ja, wenn man ins Schwimmbad oder Freibad geht, da rollt ja die nächste Welle auf uns zu. Ja. Mhm. Ja. Also die übergewichtigen Kinder und so weiter. Und das ist ja ein Systemthema am Ende des Tages auch, weil ich muss mich genau diesen Gruppen eigentlich zuwenden und sagen, hier, wie erreiche ich diese Menschen? Ja.
Und dann scheitert die Zuckersteuer für Süßgetränke. Das ist natürlich auch schade, weil auch mit solchen Rahmenbedingungen könnte man dann ja arbeiten, also die gestalten, ja, aktiver gestalten als Politik.
Aber ich glaube, dass es in diesen Gruppen wahrscheinlich wenig bewirken würde. Ich glaube, da auch da geht es wirklich darum, ich sehe es bei meinem Sohn in der Schule, wenn er Kindergeburtstag feiert und bei uns gibt es halt Wasser gegen den Durst und nichts anderes, dann diskutieren wir da auch am Tisch drüber mit den anderen Kindern und viele wissen das gar nicht. Und dann erkläre ich das auch, warum bei uns einfach nur Wasser da ist und kein Saft und kein sonstiges Zeug. Und Kinder sind ja wie ein Schwamm. Also die kann ich begeistern für Themen, die kann ich... Ja, die sind offen für alles, ja. Und das ist schade auch da, dass man da nicht vielleicht auch mehr versucht, in diese Generation schon einzuwirken mit dem Thema Gesundheit. Ja.
Also auch in der Schulbildung eigentlich schon das Thema Ernährung. Gar nicht erst im Medizinstudium, sondern schon viel, viel früher anzufangen. Das wäre auch ein Weg. Ja. Also es gibt auf jeden Fall ganz viele Ideen, das zu verändern. Und es klingt auch alles so sehr machbar, muss ich sagen. Ne? Wenn wir so darüber sprechen, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, warum wird das nicht eigentlich alles schon längst umgesetzt? Was glaubst du denn, Angelika, warum das nicht gemacht wird?
Ja, das habe ich mich auch schon wirklich oft gefragt. Und ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zur Verschwörungstheoretikerin abdrifte. Ja, weil natürlich fragt man sich das. Und es ist mir schon auch klar, das habe ich in der Onkologie gesehen, dass da einfach viel, viel Geld drin ist in diesem Markt. Und jetzt nehmen wir die Lebensmittelindustrie, nehmen wir die Pharmaindustrie. Beide profitieren davon, wenn Menschen...
Sehr starke Lobbys. Ja.
Unheimlich starke Lobbys und die profitieren beide davon. Die einen profitieren davon, wenn sich die Menschen schlecht ernähren und die zweiten profitieren davon, wenn wir viele chronisch kranke Patienten haben. Das will ich jetzt gar nicht so plakativ hinstellen, aber es ist natürlich schon so, das meinte ich vorhin mit diesen Einflussfaktoren auf die Medizin. Ja. Und ich glaube, das wäre wichtig, einfach mal wirklich neutral hinzuschauen, dass wir wieder bei der grünen Wiese und zu gucken, wer spricht denn da überhaupt alles mit? Und wer berät denn eigentlich die Politik in diesen Fragestellungen? Und da frage ich mich dann schon, weil ich das manchmal nicht nachvollziehen kann, warum sich vermeintlich einfache Dinge so gar nicht verändern. Ja. Da hätte ich gerne Antworten auf diese Fragen.
Ja.
Vielleicht kann ich es dann besser nachvollziehen und brauche nicht Verschwörungstheoretikerin zu werden. Aber das ist leider so, ja. Und ich finde, das mal auszusprechen und mal ein Fragezeichen dran zu setzen, das ist hoffentlich erlaubt, ja.
Absolut, definitiv. Ich glaube, es ist nicht nur erlaubt, ich glaube, es ist total, total wichtig, dass man den Diskurs darüber führt. Und ich glaube, verschwörungstheoretisch ist das überhaupt nicht, weil, wie du gesagt hast, wir haben keine bessere Erklärung dafür. Man liefert uns auch keine. Wenn, dann sind das medial, finde ich, das ist teilweise Erklärungen, wo ich dann, ne, also wir haben die ganze Corona-Pandemie hinter uns und die ganzen Erklärungen, da hat man eher das Gefühl, dass es einem nicht zugetraut wird, das hier zu hinterfragen oder das wie kritisch zu sehen. Und das finde ich dann eher traurig, aber auch dieses politische Kommunikationsthema hatten wir vorher auch in anderen Kontexten. Aber es zeigt sich auch hier wieder, ja. die Menschen sind ja nicht doof und wir haben alle eigentlich einen inneren Wunsch, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. Aber wir müssen die Menschen einfach besser abholen und besser unterstützen. Und das geht über ein besseres Incentive-System, bessere Leitlinien. Und ja, das muss aber am Ende die Politik natürlich liefern. Nichtsdestotrotz können wir alle in Eigenverantwortung für unsere Gesundheit sorgen und die Angebote, die es eben auf dem Markt gibt, auch in Anspruch nehmen. Vielen, vielen Dank, Angelika, dass du uns da einen tollen Ausblick gegeben hast darüber, was es eben schon Tolles gibt. Und ich glaube, das war für mich ein sehr hoffnungsstiftendes Gespräch, weil irgendwann kommt ein Politikwechsel und da gibt es sehr schöne Zukunftsvisionen, denen man auf jeden Fall dann hinterherarbeiten darf.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Danke dir.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.